Ich habe überlegt, was könnten wir heute besprechen? Und ich bin immer wieder mit einem Thema beschäftigt, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das Heiligtum. Ja. Jetzt werden wir heute auch über das Heiligtum sprechen. Nicht direkt, aber über das Heiligtum. Wenn man die Bibel liest, kommt man um das Heiligtum nicht rum. Das ist das kompletteste Bild vom Erlösungsplan und allem, was dazugehört. Und ich möchte euch einladen, mit mir zum Anfang einen Text zu lesen in Hebräer, im Kapitel 7 und dort Vers 25. Da steht geschrieben: Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Wenn jetzt da steht, daher, dann heißt es, dass was jetzt kommt, ist eine Zusammenfassung dessen, was davor steht. Das ganze Kapitel handelt von Jesus, dem hohen Priester, und wie im Vers 15 und 16 steht, und noch klarer ist es, wenn wir in gleicher Weise. Dass Jesus in gleicher Weise wie Melchisedek ein Priester eingesetzt ist. Der ist nicht Priester geworden nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, das heißt nach den Ordnungen für die Priesterschaft, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Und genau dieser Jesus wird hier angesprochen. Wenn man jetzt zusammenfasst, was das ganze Kapitel sagt, dass er der hohe Priester ist. Was ist die Arbeit, die er tut? Was tut er? Dann sagt hier das Wort: Daher kann er auch für immer selig machen. Hat jemand eine andere Übersetzung?
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten.
Okay, danke schön. Das ist näher an der Wahrheit, ja. Vollkommen.
Oder aufs Völligste, für immer.
Aufs Völligste, genau. Das ist, was das Wort eigentlich bedeutet, was im Originaltext dasteht, ja. Er kann aufs Vollständigste selig machen. Und das Wort, was hier steht, hat Luther eigentlich ganz gut übersetzt für die damalige Zeit. Für heute ist das Wort selig nicht so passend. Weil selig heißt jetzt nur noch errettet, aber nicht mehr glücklich, was es früher auch hieß, ja. Dass wir verstehen, dass auch glücklich mit dabei ist, ja. Auch im Griechischen ist es ein Wort, das bedeutet glücklich und errettet. Nicht einfach nur im Himmel und weg von hier. Ja. Aber jetzt impliziert das ja wieder einiges, ne, was da steht. Da steht jetzt hier: Daher kann er auch aufs Äußerste selig machen oder erretten oder glücklich machen. Das bedeutet aber, man kann auch aufs Nicht-Äußerste selig gemacht werden. Ne? Ist wichtig. Ja. Kann es sein, dass du vielleicht selig bist, aber nicht aufs Äußerste? Kann es sein? Vielleicht sind wir errettet, aber nicht ganz. Das Problem ist, dass das Wort mehr impliziert als nur errettet, ja? Das merkt man hier schon. Sonst könnte er sowas nicht schreiben, ja? Weil beim errettet gibt es entweder ja oder nein und dazwischen gibt es nichts mehr, ne? Aber bis aufs Äußerste selig machen bedeutet mehr als nur errettet zu sein, ja? Es bedeutet glücklich zu sein mit diesem Zustand. Also, jetzt lesen wir das nochmal. Daher kann er auch für immer oder vollständig bis zum Äußersten selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Aus welchem Grund? Denn hier steht, er lebt für immer und bittet für sie. Wieder, hat jemand eine andere Übersetzung?
Weil er für immer lebt, um für sie einzutreten.
Okay. Englisch, irgendjemand?
Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. He always lives to make intercession.
Okay. Ist ja das Wort, das hier im Deutschen übersetzt ist, lebt ewig, ist nicht falsch übersetzt, aber es ist nicht vollständig. Denn das, was im Originaltext steht, heißt eigentlich, er lebt in der Ewigkeit und vermittelt für uns. Ja? Also er lebt in der Ewigkeit und vermittelt für uns. Es ist nicht dasselbe. Die Ewigkeit ist nicht gleich mit viel Zeit, sondern es ist qualitativ etwas anderes.
Aber das heißt im Vers 21, da hast den Priester in Ewigkeit.
Ja, Priester in der Ewigkeit. Ja, es ist so, je nachdem wie der Kontext ist, wird es in Deutschen ein bisschen unterschiedlich übersetzt. Aber wie gesagt, was der Originaltext eigentlich sagt, ist, der lebt in der Ewigkeit. Und dass wir das verstehen, dass das nicht dasselbe Kontext ist. Es ist nicht, er lebt ewig, was wir verstehen als, sein Leben hört nicht auf in der Zeit. Oder? Ist jetzt Zeit einfach nur Zeit, die nie anfängt, weil sie schon immer da ist und nie aufhört, weil sie immer weitergeht? Oder ist es qualitativ etwas anderes? Bitte.
Er steht über der Zeit.
Genau. Der steht über der Zeit. Und das heißt auch, dass die Belastungen und die Begrenzungen der Zeit für ihn nicht gelten. Aus diesem äußeren Zustand heraus ist er in der Lage, für uns zu vermitteln. Ja? Könnte irgendjemand von uns für uns vermitteln? Keiner von uns. Denn alle von uns haben dieselbe Begrenzung und dieselben Probleme. Und wir sind alle unter der Sünde, oder wie Salomo im Predigerbuch sagt, unter der Sonne. Also auf dieser Erde und an die Probleme dieser Erde gebunden. Er ist es nicht. Er hat den Tod überwunden und er hat diesen Zustand überwunden und er ist in der Ewigkeit. Und in der Ewigkeit, was macht er? Er vermittelt für uns. Ja? Also, deshalb, weil er der hohe Priester ist, kann er auch ganz vollständig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt in der Ewigkeit und vermittelt für uns. Tritt für uns ein. Ja? Das Wort im Original ist Apologetes, heißt uns verteidigen. Ja? Also es ist nicht irgendein Eintreten, sondern er steht auf unserer Seite. Das Bild kennt alle, ne? Was hat das jetzt mit dem Heiligtum zu tun, ne? Ich möchte, dass wir dieses Bild im Kopf behalten. Jetzt lesen wir mal einen Text in Offenbarung, in Kapitel 8.
Kannst du noch mal sagen, was einzutreten jetzt im Hebräischen, im Griechischen heißt?
Apologetes. Also, verteidigen.
Verteidigen, ja.
Apologie, sagt man ja auch, ne? Eine Verteidigungsrede heißt das. Kommt aus den Gerichtssälen Griechenlands, dieses Wort. Okay. So, jetzt Offenbarung, Kapitel 8, Vers 3 und 4. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben und dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Jetzt, warum lese ich den Text? Das scheint ja nichts miteinander zu tun zu haben, ne? Aber das ist live die Beschreibung dessen, was der Hohepriester im Himmel macht, ne? Das müssen wir in Kontext setzen. Jetzt haben wir gelesen, dass er in der Lage ist, uns ganz selig zu machen und dass er in der Ewigkeit für uns bittet oder vermittelt oder uns verteidigt. Wie tut er es? Hier wird es beschrieben, wie er das tut. Wie tut er es? Indem er nimmt das Räuchergefäß und er nimmt Räucherwerk und er geht an den Altar. An den Räucheraltar, ja. Wir kennen den Räucheraltar aus dem Tempel. Und was macht er dort? Er bringt da das Räucherwerk mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. vor dem Thron, also vor dem Gnadenthron, der auf der Bundeslade sitzt, ist der Vorhang und dann der Altar. Das heißt, wer am Altar steht und in die richtige Richtung ausgerichtet ist, steht vor dem Thron. Ja? Das ist, was da gemeint ist. Also wissen wir stehen nicht im Hof, sondern wir stehen im Heiligtum am Altar. Das impliziert jetzt natürlich, dass man weiß, was passiert im Heiligtum am Altar und nicht draußen. Das Opfer ist schon geschehen. Sonst könnte der Priester nicht ins Heiligtum treten. Der darf nicht ohne das Blut ins Heiligtum treten. Ja? Also, was bedeutet es, dass hier Räucherwerk gemischt wird mit den Gebeten der Heiligen? Weil wir doch immer sagen, was heißt Räucherwerk, bitte? Gebete, ja. Werden jetzt die Gebete mit den Gebeten gemischt? Was heißt es? Ist es falsch, dass wir sagen, dass Räucherwerk Gebete heißt? Dann lesen wir mal Psalm 141, Vers 2. Wer es aufgeschlagen hat, kann es gleich lesen. Wir haben einiges an Texten, vielleicht machen wir das so, dass er auch mit aufschlagt. Ist mir auch sowieso lieber, weil dann bleibt es besser hängen, ne? Dann vergesst ihr es nicht so schnell.
Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir, das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer.
Danke. Das heißt, wir sehen hier aus diesem Psalm, das Räucherwerk ist das Gebet. Die Frage ist, wenn das Räucherwerk ein Gebet ist und das Gebet, das im Räucherwerk symbolisiert wird, mit dem Gebeten der Heiligen gemischt wird. Welches Gebet ist es? Bitte.
Ja, das Gebet Jesu.
Das Gebet Jesu. Ja? Das ist dieses Eintreten, dieses Vermitteln, das er tut. Ja? Das ist dieses Vermitteln, das er für uns tut. Er betet für uns. Und das ist seine Vermittlung. Wir haben in der Bibel mehrere Beispiele, wo Jesus für uns gebetet hat, also das hohe priesterliche Gebet und so weiter. Da könnt ihr ein bisschen den Blick erweitern, was das alles heißt. Aber ich möchte, dass wir eine Sache verstehen, dass in diesem Kontext Gebet wird erhört oder nicht erhört aus einem bestimmten Grund. Ja? Wird jedes Gebet erhört? Ja oder nein? Komm. Nein? Ja, sagen einige.
Gehört, ja, aber nicht erhört.
Gehört, aber nicht erhört, okay. So, bitte.
Es gibt drei Antworten.
Es gibt drei Antworten. Bitte.
Du hast es eigentlich immer so, dass unser Gebet alleine das ja nicht ist, weil es ist ja schon der Heilige Geist, der das Gebet umformuliert. Das heißt ja, wir wissen gar nicht, um was und wen wir beten sollen. Und das ist der Heilige Geist dann ja sozusagen für Gottes Ohren hörbar macht.
Okay, danke. Wir kommen noch auf das Thema, wie das genau funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir reden über das Heiligtum, ne? Weil wir haben jetzt ins himmlische Heiligtum hineingeschaut und gesehen, wie der Vermittler für uns vermittelt. Dieser Vermittlerdienst besteht in dem Gebet des Priesters für den, der zum Tempel gekommen ist. Du kommst zum Tempel mit einem Opfertier, der wird geopfert und nach dem Opfer geht der Priester mit dem Blut in den Tempel hinein und vermittelt im Tempel. Und im Tempel wird vermittelt am Räucheraltar. Da ist die Vermittlung. Wie das genau geschieht, das beschreiben wir ein bisschen später. Jetzt gucken wir uns ein bisschen weiter an, was hier passiert. Warum wird das Gebet erhört und warum wird das nicht erhört? Wer schlägt auf Sprüche 28, Vers 9? Sprüche 28, Vers 9.
Wer sein Ohr abwendet, um die Weisungen nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel.
Wer sein Ohr abwendet, die Weisungen nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel. Das heißt, es kann auch sein, dass unser Gebet mit dem Gebet Jesu nicht vereinbar ist. Verstehen wir das? Nicht alles kann man mit dem Räucherwerk mischen. Das Gebet eines Menschen, der auf die Weisungen Gottes nicht Acht gibt, ist Gott ein Gräuel. Wenn mir bewusst ist, was ich für einen Weg gehe und dass ich fehle, und dass Gott mir das schon gesagt hat und ich trotzdem anders handle, dann kann Gott kein Gebet erhören. Verstehen wir das? Ja? Wir stellen uns quer. Wir passen nicht mehr durch die Tür des Heiligtums. Sagen wir es so. Ja? Das funktioniert nicht. Nicht jedes Bitten von uns ist mit dem Willen Gottes vereinbar. Und so ist auch das Versprechen im Neuen Testament. Wer also bittet im Namen Jesu, da wird auf jeden Fall erhört. Im Namen Jesu heißt aber auch nach der Weisung. Nicht, wenn Jesus gesagt hat, das ist der Weg, ich gehe aber in eine völlig andere Richtung und dann erwarte ich, dass ich bitte und Gott erhört mein Gebet. Das funktioniert nicht. Ja? Das betrifft jetzt nur die Weisungen, die wir kennen. Also es kennt ja nicht. Es kann sein, dass Menschen bestimmte Weisungen nicht kennen und sie beten. Und Gott nimmt diese Menschen an und sieht über die Zeit des Unwissens hinweg, wie die Bibel sagt. Aber wenn wir wissen, was die Weisung uns gesagt hat, und wir stellen uns gegen die Weisung, dann haben wir kein Gebet, das erhörbar ist. Und es wird auf keinen Fall erhört werden. Und Jesus wird nicht dafür vermitteln. Ja? Aber wenn Jesus erhört wird, wird er erhört, weil er recht ist. Er wird erhört, ich nicht. Er hat recht, wenn er bittet, ich nicht. Ja, Moment. Kann man Recht oder Unrecht haben, wenn man bittet? Wenn es das Richtige oder das Falsche ist? Aber nicht nur das. Oftmals bitten wir und wir kennen unsere eigene Motivation nicht. Wir wissen nicht, warum wir bitten. Und wir haben eine egoistische Motivation, die dahinter steht. Kann Gott das akzeptieren? Nicht ohne Vermittlung. Ja? Wir kennen uns selber nicht. Und das ist das Problem. Wir können jetzt beten, aber weil wir nicht gerecht sind, ist auch unsere Bitte nicht recht, nicht ehrlich, nicht ganz klar. Und wir werden gleich, wenn wir ein bisschen darüber reden, wie Gebet konstruiert ist in der Bibel, im Heiligtumskontext, merken, warum das wichtig ist. Dass es nicht egal ist, wie wir beten, wie wir denken, wenn wir beten. Denn es gibt ein richtiges Rezept. Wenn doch hier schon steht, nach der Weisung, dann müssen wir uns mal die Weisung anschauen. Es gibt in der Bibel das Wort das Gesetz und das Wort die Weisung. Das ist nicht dasselbe. Das Gesetz sind die 10 Gebote, die Weisungen sind die Erklärungen, wie ein Opfer stattzufinden hat und so weiter. Und alles das, was zum Heiligtum gehört, das ist alles Weisungen. Ja? Wenn es um die Bücher geht, dann heißen die 5 Bücher Mose das Gesetz. Aber wenn es um technische Sachen geht, dann spricht er über die Weisungen und das Gesetz separat. Ja? Im ganzen Alten Testament und im ganzen Neuen Testament wird dieser Unterschied gemacht. Also, lesen wir mal die Weisung über das Räucherwerk. Denn das Räucherwerk symbolisiert das Gebet, ja? Jetzt lesen wir die Weisung, das steht im 2. Buch Mose, Kapitel 30. 2. Buch Mose, Kapitel 30. Und dort Vers 34 und 35. Das ganze Kapitel handelt vom Räucheraltar und was da zusammenhängt mit dem Räucheraltar. Und im Vers 34, 35 wird die Beschreibung gegeben, das Rezept für das Räucherwerk. Und hier wird gesagt, nimm Spezerei, also Gewürze würden wir heute sagen im neuen Deutsch. Doppelpunkt, welche Gewürze? 4 Stück, ja? 4 Gewürze. Balsam, Stakte, Galbanum und reinen Weihrauch. Von einem so viel wie von dem anderen. Also 4 Gewürze in gleichen Mengen werden gemischt. Das ist das Rezept. Und du sollst es zu Pulver stoßen und etwas davon in die Lade von dem Gesetz, in die Stiftshütte bringen, wo ich dir begegnen werde. Es soll euch ein Hochheiliges sein, steht im Vers 36. In Vers 35 steht geschrieben, und mach ein Räucherwerk daraus, gemengt nach der Kunst des Salbenbereiters, gesalzen und rein zum heiligen Gebrauch. Das heißt, nachdem ich also diese vier Zutaten gemischt habe, kommt Salz rein. Ha. Also jetzt haben wir fünf Zutaten. Ne? Aber Salz, wussten wir ja, ist ja nur ein Gewürz der Gewürze. Und hier wird also das Räucherwerk vervollständigt mit dem Salz. Aber was heißt das jetzt? Was können wir daraus lernen, dass das Räucherwerk damals aus diesen Zutaten gemacht wurde? Ja. Und ich möchte, dass wir mal durchgehen durch diese Gewürze und sehen, was die rabbinische, was die priesterliche Bedeutung dieser Gewürze ist. Ja? Stakte ist eine Schale, ist eine Borke von einem Baum. Ja? Es ist also so Borkenschichten. Und die werden also, das ist eines der Zutaten. Diese Styrax-Borke heißt es eigentlich, wissenschaftlich. Diese Borke hat einen sehr bitteren Geruch, also so einen scharfen, bitteren Geruch. Das ist Stakte. Dazu Balsam oder in manchen Stellen wird Onyka übersetzt. Onyka ist eine Blume. Und von dieser Onyka-Blume wird auch heute noch in vielen Parfums das Öl verwendet. Ja? Hier wurde auch verwendet, aber nicht das Öl, sondern das Harz von dem Baum. Ja? Das Harz von diesem Baum, von dem Onyka-Öl produziert wird, das ist Balsam. Das wird auch hier, ist eine der Zutaten. Okay, das nächste ist Galbanum. Galbanum ist eine Pflanze, die ist verwandt mit Fenchel und Kümmel und alle diese Pflanzen. Habt ihr schon mal gesehen, wie Kümmel ausschaut, wenn er blüht? Genauso sieht es aus. Wie Fenchel und wie, genauso. Und riecht auch ähnlich. Ja, wer kennt Fenchel vom Duft? Kennt ihr alle, ne? So dieser frische Duft, dieses, ja, ein bisschen minzig so irgendwie. Ne? Und genauso ist Galbanum. Ja, nur ein bisschen stärker noch, ja. Und Galbanum ist dieser frische Duft, ja. Das ist Galbanum. Das ist einer der Zutaten. Und das nächste ist ein Harz, das ist Weihrauch, heißt es im Deutschen. Das ist jetzt ein bisschen ein kleines Problem, weil es im Griechischen nicht ganz klar ist und die das nicht verstanden haben aus dem Alten Testament, wo unterschiedliche Worte verwendet werden, heißt es jetzt im Deutschen eigentlich, müsste es korrekt heißen, aus dem Griechischen übersetzt, der Weihrauch wird gemacht und eine der Zutaten des Weihrauchs ist Weihrauch. Das ist ein wenig komisch. Weihrauch ist ein Harz. Ein Harz von einer Pflanze Boswellia, eine Boswellia-Pflanze. Das ist also so eine blumige Pflanze, ja. Und von dieser Pflanze, das Harz ist Weihrauch. Das ist so ein weiß-gelbes Harz, je nach Qualität. Ist es heller oder dunkler und die reinsten Harze, die sind dann fast durchsichtig, so ganz weiß. Und dieses Harz hat einen sehr stechenden, durchdringenden Geruch. Wer schon mal in einer katholischen Kirche war, der weiß, wie das riecht. So. Wer in einer orthodoxen Kirche war, der weiß es erst recht, weil die räuchern viel mehr. Die machen das jeden Tag und dann riechen die Wände schon. Also, und dieser Duft, das ist ein süßer, durchdringender Duft. Ja, den kann man nicht auslöschen. Da kannst du machen, was du willst. Wer in seinem Haus mal geräuchert hat mit Weihrauch, da kann er mit allem möglichen anderen Duften ran. Das geht nicht mehr weg. Das wird man riechen. Ja, ist ein sehr, sehr, sehr durchdringender Duft. So, jetzt was symbolisieren diese Sachen? Und dann kommt ja noch Salz dazu. Was symbolisiert das Salz? Was haben die Priester darunter verstanden? Es ist ja nicht so, dass die einfach nur gemischt haben. Die haben schon gewusst, dass es eine symbolische Bedeutung hat.
Salz und ist lebensnotwendig.
Bitte?
Salz ist lebensnotwendig.
Salz ist lebensnotwendig, ja. Also dieser Mix ist also ein Rezept für was? Für unser Gebet. Jetzt, wenn wir nur wüssten, was das alles heißt, ne, dann wissen wir, wie wir beten müssen. Ja? Das ist das Rezept für wie man betet, wie man richtig betet, so dass es vereinbar ist mit dem Gebet Jesu. Jesus hat so gebetet. Ja. Das Erste, was die Priester sagen über die Stakte, über diese Borke, diese bittere Borke, es ist ein Symbol für die Bitterkeit des Menschen über seine Sünde, für die Reue, wenn wir so wollen. Ja? Das heißt, Sündenbekenntnis und diese Einstellung, dass wir zu Gott kommen in dem Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, ist ein großer Anteil, ist einer der vier Hauptbestandteile des Gebets. Und wenn wir beten und wir kommen zu Gott, einer der vier Hauptbestandteile, der darf nicht fehlen. Wir müssen zu Gott kommen in der Demut des Sünders zum Schöpfer. Und obwohl Jesus nie gesündigt hat, hat er sich in derselben Demut Gott unterworfen und im Gebet zu ihm gesprochen. Ja, wir sehen es im Vater Unser und in vielen anderen Beispielen, wo Jesus betet. Das ist ganz wichtig, dass wir diese Demut und diese Unterwerfung verstehen und diese Bitterkeit über die Sündhaftigkeit der Welt. Es wird gesagt, der heilige Lot, warum heilig? Hat irgendeiner von euch gedacht, der Lot ist heilig? Ihr kennt ihn vielleicht aus der Geschichte mit Lot und Abraham und der Lot hat falsch gewählt. Das hat Gott nie gesagt. Das hat Gott nirgendwo gesagt, nirgendwo steht geschrieben, dass es falsch ist, dass du irgendwo hingehst, wo es dir besser geht. Das ist nicht falsch, das hat doch überhaupt nichts mit falsch zu tun. Aber in der Stadt, wo er war, hat es ihm was ausgemacht, dass die sündig waren oder nicht? Der hat darunter gelitten, der hat geweint darüber. Das ist diese Bitterkeit von der Stadt. Das ist, was es symbolisiert. Ja. Balsam. Was heißt das Balsam? Das ist dieser Duft, dieser angenehme, sehr angenehme Duft, der auch heute in vielen Parfums drin ist. Lesen wir mal Philipper 4, Vers 6 dazu. Dann wissen wir das. In Philipper 4, in diesen Versen geht es auch ums Gebet. Nicht zufällig wird also hier davon gesprochen. Was bedeutet im priesterlichen Verständnis also das Balsam? So. Wenn es einer hat, kann er es lesen.
Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden.
Danksagung. Danksagung. Dankbarkeit, ja? Das ist das Symbol, Dankbarkeit. Egal was passiert, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir zu ihm gleichzeitig mit der Unterwerfung und der Demut, aber gleichzeitig auch mit der absoluten Sicherheit, dass ich Danke sagen kann von vornherein. Und das hat Jesus auch immer gemacht, ne? Jesus hat von vornherein gedankt. Der ist gekommen, hat gebeten um die Auferstehung eines Menschen, hat vorher schon gedankt. Sehen wir das? Danksagung ist eines der Zutaten des Gebets. Bitte?
Aber ist es nur die Danksagung dafür, dass ich dankbar bin, dass Gott es erhört, worum ich bitte? Oder ist es nicht auch die allgemeine Dankbarkeit dafür, für alles, was ich in meinem Leben...
Die allgemeine Dankbarkeit. Also Dankbarkeit generell. Nicht nur, also so haben es die Priester verstanden, nicht nur für das, was ich jetzt bete, sondern Dankbarkeit Gott gegenüber. In allen Dingen, ja. Also es ist auch immer so, dass diese Zutaten, die sind sehr, sehr, also diese Symbole, die hier drinstecken, sind sehr umfassend. Das heißt, die betreffen unser ganzes Denken, ja. Wenn wir zu Gott kommen, sollen wir also ganz demütig sein und uns unter ihn, seinen Willen unterwerfen und wir sollen unserer Sündhaftigkeit bewusst sein. Und wenn die Sünde nicht bitter genug ist, wie kannst du so beten? Wenn du dich mit der Sünde anfreundest, wie kannst du so beten? Verstehen wir das? Das geht nicht. Es muss uns bitter sein. Auch unsere eigene Sünde und die Sünde dieser Welt muss uns bitter sein. Wir müssen das nicht einfach ertragen und sagen, es ist okay so, so ist halt die Welt. Der Christ, der sitzt nicht in der Welt und sagt, so ist halt die Welt. Der sitzt da drin und sagt, ich bin nicht zufrieden mit dieser Welt. Diese muss besser werden. Ich brauche eine bessere Welt. Erst wenn wir die bessere Welt ausreichend genug wollen, so sehr wollen, dass wir wie Josef sagen, nicht mal meine Knochen bleiben in Ägypten, dann haben wir einen Platz im Himmel. Das heißt, Diese zwei Zutaten, da kommen noch zwei weitere dazu. Was heißt jetzt Galbanum, dieser frische Duft? Was heißt das? Ja, lesen wir zusammen. Epheser 6, Vers 18. Also mit Ausdauer und immer wieder neu bitten für die Dinge, die uns wichtig sind. So oft tun wir Dinge und wir tun es nicht aus einer begründeten, klaren Überlegung heraus, sondern aus einer oberflächlichen Motivation. Da geht jemand einkaufen, sagen wir mal eine Frau, dann ist es vielleicht leichter vorzustellen für die einen. Aber nicht, dass ihr denkt, das passiert nur den Frauen, also das passiert den Männern genauso, aber vielleicht nicht beim Einkaufen. Aber der Punkt ist, wir haben so viele Wünsche und viele davon sind oberflächlich. Und da geht man hin und sagt, das paar Schuhe, wunderschön. Und man zieht diese Schuhe an und sagt, ich will sie haben und man kauft sie. Und am nächsten Tag tut es dir leid. Habt ihr das schon mal erlebt? Wer hat das schon mal erlebt? Ich habe das auch schon erlebt, ja. Warum passiert sowas? Das passiert, weil wir unsere Willen nicht prüfen. Wir prüfen uns nicht, bevor wir das sagen. Jetzt kommen wir zu Gott mit derselben Einstellung. Und jeden Schmarrn, der uns in den Kopf kommt, schmeißen wir vor ihn hin und bitten darum. Gott ist nicht damit zufrieden, dass wir mit Oberflächlichkeit zu ihm kommen. Tut es uns gut, dass wir so einkaufen, dass wir wieder zurückgeben müssen? Nee. Erst wenn du fünfmal an demselben Objekt vorbeigegangen bist und es gefällt dir immer mehr, dann weißt du, ob es dir wirklich gefällt. Ja? Denn die Dinge, die dir wirklich gefallen, die dich auch wirklich zufrieden machen werden, wenn du sie kaufst, die sind nicht so, dass du sie jetzt magst und im nächsten Moment nicht mehr. Ja? Und genauso geht es mit allen Wünschen unseres Lebens. Jetzt kommen wir zu Gott mit jeder Kleinigkeit, wie ein kleines, ich würde gern, hier, wie kann Gott damit umgehen, wenn wir so kindisch sind mit ihm? Und wir im Geist nicht erwachsen werden. Wenn wir Kinder sind geistig, dann ist es okay. Ja? Dann wissen wir es nicht besser. Aber wenn wir geistig erwachsen werden, dann müssen wir mit unserem Willen erst wiegen. Und erst wenn wir wissen, das will ich wirklich, dann hast du ein Gebet, das wirst du heute beten, das wirst du morgen beten und das wirst du so lange beten, bis eine Erhörung da ist. Ja? Und wenn du nicht ausreichend Willen dafür hast, lass es lieber. Beten wir für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind? Oder beten wir auch für Oberflächlichkeiten? Das ist das richtige Rezept. Nicht für die Oberflächlichkeiten. Ich wünsche mir gerade ein neues Auto, einen neuen Fernseher, was auch immer. Das ist doch nicht, was es sich lohnt, vor Gott zu bringen. Wir haben Wichtigeres zu beten. Und ich bitte, versteht mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht, betet für sowas nicht. Aber betet für sowas nicht, wenn ihr nicht für die anderen Sachen schon gebetet habt, die wichtiger sind. Ja? Auch diese Dinge können wichtig werden in ihrem richtigen Kontext, aber nicht einfach so. Bitte?
Ich glaube, dass es sogar im geistlichen Bereich wichtig ist, dass du dir zum Beispiel auch über die Konsequenzen bewusst bist. Ich meine, wie oft sagen wir, ach, ich hätte mehr Geduld. Und dann betet man, Herr, lehre mich Geduld. Und dann denkt man sich, warum ist mein Leben jetzt noch komplizierter als vorher? Und ich glaube, das hat auch damit zu tun.
Ja, wir wissen gar nicht, was Gott uns da gibt. Vielleicht antwortet er ja auf unser Gebet. Manchmal ist es nicht gut, ja, nicht gut für uns. Aber Gott tut uns trotzdem den Gefallen. Ja. Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel von Gebeten, die sind dumm gewesen. Und manchmal hat Gott trotzdem erhört. Um uns auch zu zeigen, was passiert, wenn wir falsch beten. Ja. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wenn wir beten und wir vor Gott stehen, dann stehst du in der Gefahr, dass dein Gebet erhört wird. Und wenn das passiert, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Ich erinnere mich an unseren Bibelkreis, als ich in meiner Jugendzeit, haben wir hier in Nürnberg einen Bibelkreis gegründet. Ja? Und wir haben dann zusammen die Bibel studiert und wir haben dann angefangen, nach einer Zeit so von 1,5 Jahren, haben wir zusammen studiert. Und dann haben wir immer mehr den Wunsch verspürt, Mensch, wir brauchen Gäste, wir brauchen Gäste. Also haben wir angefangen, dafür zu beten. Und wir haben so einen Monat oder so dafür gebetet und plötzlich haben alle, die wir vorher schon 1000 Mal eingeladen haben, jetzt Ja gesagt. Ja. Und dann haben wir plötzlich mehr Gäste gehabt als Mitglieder in dem Bibelkreis. Wir haben ja kaum noch Platz gehabt in diesem kleinen Zimmer, wo wir waren. Und wir waren nicht wirklich darauf vorbereitet, damit umzugehen, ja. Aber es war ein Erlebnis, wo wir gemerkt haben, Gott erhört unser Gebet, ja. Aber wir sind nicht immer darauf vorbereitet. Wir wissen gar nicht, wie Gott unser Gebet erhört, ja. Wenn es nach seinem Willen ist, dann gibt Gott immer Überfluss. Und bitte versteht das, das Wort Überfluss kommt im Alten Testament sehr häufig vor. Und es kommt immer in Verbindung mit dem Segen vor. Immer. Gott segnet nie mit halber Hand. Hier hast du mal eine Mark. Nee. Wusch. Die ganze Welt. Ja? Das ist das Problem. Wir sind nicht darauf vorbereitet, dass Gott unser Gebet erhört. Wenn wir wissen, was wir wirklich wollen, dann können wir jeden Tag neu für etwas beten. Das heißt aber auch, wenn es etwas gibt, was gut ist, wofür es sich lohnt zu beten, vergiss nicht, jeden Tag dafür zu beten. Vergiss nicht, jeden Tag aufs Neue, frisch zu beten. Das ist Galbanum. Das ist dieses Frische. Ja? So, das nächste ist Weihrauch. Und Weihrauch ist dieser durchdringende Duft. Lesen wir mal Philipper 4, Vers 7. Da haben wir ja schon den Vers davor gelesen. Jetzt lesen wir mal Philipper 4, Vers 7. Was heißt der Weihrauch? Was symbolisiert das? Mal sehen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, soll mit unseren Herzen sein. Und so oft beten Menschen und sie haben keinen Frieden. Im Gebet! Ist das nicht komisch? Dass ein Mensch zu Gott kommt und sagt, lieber Vater, bitte vergib mir. Vergib mir, dass ich diese Sünde oder diese Sünde getan habe. Und sie meinen es ernst. Ja? Und Gott hat versprochen, dass er diese Sünde vergibt. Jetzt kommt der Mensch dahin und bittet, aber fühlt sich nicht anders als vorher. Er zweifelt und zweifelt. Und der Friede stellt sich nie ein. Der Friede stellt sich nie ein. Wenn wir beten, dann müssen wir auch den Frieden annehmen, den Gott uns schenkt. Und du wirst nie vom Gebet aufstehen müssen, derselbe wie vorher. Nie. Jedes Mal, wenn wir auf die Knie gehen, können wir wissen, dass Gottes Friede mit uns ist. Wie Jesus gesagt hat, euren Frieden lasse ich euch und ich gebe euch meinen dazu. Aber wir können seinen Frieden nur annehmen, wenn wir verstehen, was sein Wille ist. Mit Sicherheit. Wenn ich zu ihm komme mit einem Bitten, wo ich ganz sicher weiß, dass er das auch will, dann ist der Friede unvermeidlich. Ja? Wir müssen ihn annehmen. Und oftmals beten wir und wir haben so eine Unruhe, weil wir uns etwas wünschen und wir denken nur an unseren Wunsch und nicht an Gott. Und die Gemeinschaft zu ihm vergessen wir. In diesem Frieden mit Gott ist Gemeinschaft. Wir verstehen den Frieden und die Ruhe nicht in der Gemeinschaft, aber in der Bibel. Und ich fordere euch heraus, das mal zu testen. Nicht, dass er meint, sagt, der Elvis hat es gesagt, also muss es wohl so sein. Schaut bitte nach. Wenn in der Bibel das Wort Ruhe auftaucht, ob es um den Sabbat geht oder was auch immer, dann ist es eine Gemeinschaft, die dort im Mittelpunkt steht. Das Buch Ruth zum Beispiel, da geht es auch um Ruhe, dass die Ruth Ruhe findet und die Naomi Ruhe findet. Wodurch finden sie Ruhe? Dass sie wieder in der Familie aufgenommen werden durch den Boas. Das ist, wo sie die Ruhe finden. Und Ruhe und Frieden in der Bibel ist eine Beziehungsangelegenheit. Und deshalb, weil wir das vergessen haben, passiert es in unserer Welt so, dass die Menschen Unfrieden haben und sie haben keine Ahnung, woher das kommt, aber sie wollen auch mit keinem reden. Ne? Da kann sich auch kein Frieden einstellen. Denn Frieden entsteht nur, wenn eine Beziehung da ist, in der Frieden herrscht. Ist in deiner Beziehung mit Gott Frieden oder ist in deiner Beziehung mit Gott Krieg? Und wir müssen, wenn wir zum Gebet kommen, diese vier Zutaten mischen. Und eine davon ist der Friede. Ja? Also wenn wir jetzt kommen zu Gott und wir kommen zu ihm mit der Bitterkeit des reuigen Sünders und mit der Demut, uns unter Gottes Willen zu unterwerfen, so wie David gebetet hat, als er falsch gehandelt hat, als er das Volk gezählt hat und Gott sagt ihm jetzt, was willst du? Dann hat er gesagt, in deine Hand will ich fallen. Was auch immer passiert. Dein Gericht über mir. Was auch immer passiert. Wir sind ja nicht bereit, Gottes Gericht anzunehmen. Nicht seine Strafe und deshalb auch nicht seine Erlösung. Wir müssen Gottes Willen annehmen, ganz. Und uns zu diesem Willen unterwerfen. Und diese Bitterkeit, das ist nicht angenehm. Das ist nicht angenehm. Wir haben diesen großen Freiheitswunsch, ich mache, was ich will. Religion ist Opium für das Volk, haben einige gesagt. Weil? Warum? Weil man sich da demütig unterwerfen muss. Und das ist nicht angenehm. Das will nicht jeder. Aber das ist notwendig, wenn wir zu Gott treten. Wenn wir die Demut haben und mit Dankbarkeit zu Gott kommen in unseren Gebeten, dann riecht es angenehm für Gott, wenn wir dankbar sind. Es ist angenehm für ihn. Wenn wir undankbar sind für alles, was er uns gegeben hat und wir bitten um noch mehr, kann das Gott gefallen? Es geht nicht. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass wir nicht mit Oberflächlichkeit zu Gott kommen, dass wir nicht oberflächlich beten für die Dinge, die wichtig sind. Wir nehmen Dinge, die sind sehr wichtig und wir beten einmal dafür und dann am nächsten Tag haben wir es vergessen. Und dann sagen wir, naja, die meisten Gebete erhört Gott nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Gebete kann Gott nicht erhören, weil wir sie nicht ausreichend gewogen haben. Aber wenn wir für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, beten, wir beten beständig für das, was wichtig ist, kann es nicht sein, dass eine Antwort Gottes ausbleibt und oder dass wir sie verpassen. Das geht nicht. Das kriegst du auf jeden Fall mit, ja? Und in all diesen Dingen müssen wir den Frieden Gottes annehmen. Gott ist auch da, wenn wir beten. Und er spricht auch zu uns. Und er gibt uns seinen Frieden. Wir können aber nur den Frieden annehmen, wenn wir ihn wollen. Wenn wir zu Gott kommen mit diesem unruhigen Herzen, nur über unsere eigenen Dinge denken. Und wir reden zu Gott, aber wir denken gar nicht an ihn. Das ist wie wenn du zu einem Menschen kommst und du schaust ihm nie in die Augen. Du redest mit ihm, erklärst ihm tausend Sachen und dann gehst du wieder, hast ihm nicht einmal in die Augen geschaut, hast ihm nicht mal die Hand gereicht. Das machen wir mit Gott. Das ist nicht richtig. Wenn wir zu Gott gehen, muss es auch immer darum sein, ihn zu suchen. Denn der Friede steht in der Bibel immer in einer Beziehung. Ja? Immer in einer Beziehung. Und jetzt kommt das Salz dazu. Was heißt Salz? Jakobus 1, Vers 6. Entschuldigung, Johannes. So, Jakobus 1, Vers 6. Wer kann das schnell aufschlagen? Jakobus 1, Vers 6.
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meeresboje, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Mhm.
Also wenn wir bitten, dann müssen wir glauben. Wir müssen alles ein bisschen salzen. Wir brauchen nicht viel Glauben. Ein bisschen, so wie ein Senfkorn. Aber ein bisschen Glauben brauchen wir. Jetzt möchte ich euch erzählen, wie das geschehen ist, wenn der Priester das getan hat, wenn der geräuchert hat, wie das geschehen ist. Dann ist der Priester mit dem Räuchergefäß am Altar draußen und hat das Blut in einem Gefäß. Und dieses Gefäß nimmt er mit in das Heiligtum. Und er geht in das Heiligtum an den Altar, an den Räucheraltar mit diesem Gefäß und sprengt mit dem Finger an den Altar und an den Vorhang und geht dann wieder raus. Und jetzt, beim Rausgehen, nimmt er das Räuchergefäß, das ist ein goldenes, rundes Gefäß, was auf dem Räucheraltar stand, mit. Und er nimmt von dem äußeren Altar eine Kohle, tut sie in das Räuchergefäß und er nimmt Räucherwerk und Salz. Und er geht mit diesen Dingen in das Heiligtum. Und er tritt an den Tisch mit den Schaubroten. Und er nimmt von dem Räucherwerk und streut auf die Brote. Und er nimmt von dem Salz und streut darüber auf die Brote. Der dreht sich um und geht zum Leuchter. Und schwingt das Räuchergefäß Richtung Leuchter 7-mal. Dann dreht er sich um und geht geradeaus zum Räucheraltar, legt das Räuchergefäß auf den Räucheraltar und legt den Weihrauch, das Räucherwerk auf die Kohle. Und wenn es anfängt, dass der Rauch aufsteigt, betet er für den er draußen geopfert hat. In dieser Zeit ist absolute Stille. Draußen wurde immer geopfert, aber nicht, wenn ein Priester im Heiligtum drin war. Nur wenn alle draußen sind. Wenn im Heiligtum ein Priester drin ist, dann warten alle, bis er wieder rausgeht. Dann steht er im Heiligtum und er betet für den er geopfert hat, und er geht wieder heraus. Und dann wird für den Nächsten geopfert und so weiter. Genauso ist es im Himmel auch. Ja? Wenn wir beten, dann steht Jesus dort und er betet für uns. Und sein Räucherwerk mischt sich mit unserem Räucherwerk. Und erst dann wird es gut. Ja? Erst dann wird es gut. Wir haben es nie geschafft, so zu beten wie Jesus. Ja? Aber wenn er gebetet hat, ist er immer erhört worden. Ist es nicht gut, dass er für mich auch betet? Ja? Ist es nicht gut, dass er für uns auch betet? Denn so kann das Gebet, das wir beten, wenn es im Zusammenspiel zu Gott kommt, nicht alleine, sondern zusammen mit dem Gebet Jesu, wird es angenommen. Ja? Aber nicht alles kann man mit dem Gebet Jesu vereinbaren. Ja? Jesus kann nicht gleichzeitig für das Gegensätzliche bitten. Ja, das funktioniert nicht. Und so, wenn sich unser Wille dem Willen Gottes widersetzt, dem Willen Jesu widersetzt, können wir unsere Gebete nicht vor Gott bringen. Sie kommen gar nicht, werden gar nicht angenommen. Sie können nicht angenommen werden, weil sie mit dem Räucherwerk nicht vereinbar sind. Und jetzt, wenn wir beten, werden wir auf jeden Fall an das Räucherwerk denken und an die richtige Mischung. Ne? Wir müssen diese richtige Einstellung haben in unserem Herzen. Die Dankbarkeit und die Demut, mit der wir zu Gott kommen. Die Beständigkeit in unserem Willen, den wir vor Gott bringen. Und den Frieden, den wir suchen in der Beziehung zu Gott im Gebet. Nie zu Gott gehen, nur um zu bitten, auch um ihn zu suchen. Sonst finden wir ihn nie. Und erst wenn alles das zusammenkommt und wir den Glauben dazugeben, haben wir ein Gebet, was unvermeidlich erhört wird. Denn es wird sich vermengen mit dem Räucherwerk aus dem Himmel, im himmlischen Heiligtum, wo Jesus für uns vermittelt. Ja? Und er wird uns vollständig selig machen. Vollständig selig machen. Das heißt, unser Leben in der Beziehung zu Gott wird uns glücklich machen. Oh, es gibt so viele Menschen, die in einer Beziehung mit Gott stehen. Und diese Beziehung macht sie nicht glücklich. Weil sie versuchen, Gott mit einem Lebensstil zu vereinbaren, der mit Gott nicht vereinbar ist. Ja? Weil sie versuchen, einen Willen, der mit Gottes Willen nicht vereinbar ist, zusammenzupressen. Und es geht nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen, wie die Bibel sagt. Sondern man wird entweder den einen aufgeben und dem anderen nachgehen oder andersrum. Irgendwie musst du dich entscheiden. Wenn die Dinge, die dir wichtig sind, dem Willen Gottes nicht entsprechen, bist du bereit, sie aufzugeben? Oder wirst du Gott für diese Dinge aufgeben? Denn das sind nur die zwei Möglichkeiten. Es gibt keine andere. Ich möchte, dass wir zurückgehen in Offenbarung, in diese Szene im himmlischen Heiligtum, wo beschrieben wird, was da passiert. Und da lesen wir nochmal: Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn Gott die Gebete erhört. Ne? Also, was passiert jetzt hier? Was ist das Feuer? Komm, bitte? Der Heilige Geist, jawohl. Das Feuer ist der Heilige Geist. Wenn also unser Gebet dem Willen Gottes entspricht und mit dem Räucherwerk zu Gott kommt, was passiert dann? Dann kommt der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird hier genommen und auf die Erde geworfen. Dieses Feuer ist auch auf die Jünger geworfen worden. Und man hat es sogar auf ihren Köpfen gesehen. Ja? Wir sagen Pfingsten dazu, ne? Aber Pfingsten ist nicht die erste Gelegenheit, wo das passiert ist. Davor ist es passiert am Berg Sinai, als die 10 Gebote gegeben wurden. Wisst ihr, das Erste, was passiert im Jahr des Juden, ist das Passafest. Nach dem Passafest fängt am nächsten Tag das Fest der ungesäuerten Brote an. Und damit fängt auch die Zählung an der 7 Wochen. Und nach den 7 Wochen am nächsten Tag, also am 50. ist das Wochenfest oder Pfingsten. Und auf den Tag genau, 50 Tage nachdem sie ausgezogen sind aus Ägypten, stehen sie am Berg Sinai und der Geist Gottes in der Feuersäule geht herunter auf den Berg. Und was passiert dort? Was steht hier? Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Ist das Zufall? Das ist genau dasselbe. Das ist dort auch passiert. Ja? Der Geist Gottes ist heruntergekommen und hat ihnen gegeben die 10 Gebote. Und wie hat das in Verbindung gebracht, dass die 10 Gebote eine Gabe des Geistes sind? Aber die Gabe des Geistes ist vervollständigt, indem die Gebote in das Herz gegeben werden, nicht in der physischen Form von steinernen Tafeln. Ein Symbol für das steinerne Herz, das wir haben. Sondern wir brauchen ein fleischernes Herz, wie der Jesaja sagt, dass er unser Herz ersetzt mit einem fleischernen Herz, in dem die Gebote einkodiert sind, sagen wir so. Und das ist bei den Jüngern passiert. Vorher waren sie mit ihrem Geist ganz auf Gottes Seite und Petrus hat gesagt, ich werde auf keinen Fall dich verlassen, ich werde bis zum Tod mit dir kämpfen. Hat er auch bewiesen, als die gekommen sind, Jesus gefangen zu nehmen, hat er das Schwert rausgezogen und angefangen zu kämpfen. Ja, hat Ohren abgeschnitten und was nicht alles. Aber als es um die Wurst ging, hat er sich zurückgezogen. Ja? Vielleicht sind wir auch so selig, wie der Petrus dort selig war. Nicht vollständig. Aber vollständig selig machen kann uns nur die Vermittlung Jesu, der für uns vermittelt im Heiligtum. Und wenn unser Gebet mit seinem Gebet zusammen vor Gott kommt, dann wird uns der Heilige Geist gegeben. In derselben Art und Weise, wie er den Jüngern gegeben wurde. Gibt es noch irgendetwas, was uns dann zurückhalten kann? Nichts mehr. Alles, was vorher schwer war, ist jetzt leicht. Was die Jünger sich nicht gequält haben. Ja. Jesus hat gesagt, bleibt wach und betet mit mir. Sie konnten nicht, sie sind eingeschlafen. Und er hat gesagt, ich brauche Hilfe. Und sie haben ihn allein gelassen. Der Einzige, der sich getraut hat, mitzugehen, bis in den Hof, ist auch weggelaufen nachher. Und so passiert es uns immer, dass wir unseren Glauben leben und weil wir unsere Gebete nicht mit Gottes Gebet vereinbaren können, beten wir immer so halb. Und halb werden wir erhört. Ne? Das, was geht und das, was nicht geht, das bleibt draußen. Aber erst dann, wenn wir unseren Willen an dem Willen Gottes ausrichten, wenn wir unser Gebet mischen nach dem Rezept, das Gott uns gegeben hat, wenn wir unseren Willen nach seinem Willen ausrichten und mit seinem Willen zusammensetzen, dann gibt es nichts, was uns im Weg steht. Denn der Heilige Geist wird uns ausgegossen und diese Erde wird hier erneuert. Mit der Ausgießung dieses heiligen Feuers erneuert sich diese Erde. Oh, aber das Feuer verbrennt auch einiges. Ja? In dem Gleichnis der drei Freunde von Daniel verbrennt es zum Beispiel die Seile, mit denen sie gebunden sind. Wisst ihr, was das symbolisiert? Die letzten Dinge, die dich noch an dieser Welt halten, wo du noch sagst, darum gefällt mir diese Erde noch, das wird auch weg sein. Und dann gibt es nichts mehr, was dich hier hält. Nichts mehr, was dich bindet an dieses Land. Und dann wirst du auch sagen, wie Josef gesagt hat, wenn du in dein Reich gehst, nimm mich mit und nimm meine Knochen mit. Wenn ihr nach Kanaan geht, nehmt meine Knochen mit. Und wenn du nach Kanaan gehst, gehen deine Knochen dahin? So, jetzt haben wir so über das Heiligtum gesprochen. Dass wir sehen, das Heiligtum ist ein Bild für das, was Jesus für uns tut. Für die Arbeit des Priesters im Himmel für uns. Alles, was der Priester im irdischen Heiligtum tun musste, war nur dazu da, uns zu zeigen, was im Himmel passiert, für uns. Was Gott getan hat für uns. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht wieder vergessen. Ja? Es sind ja nur 4 Zutaten und ein bisschen Salz. So kompliziert das Rezept ist es nicht. Ne? In gleichen Mengen gut durchmischen. Und ein bisschen Salz drüber und dann ist es fertig. Es ist nicht kompliziert, ja? Es gibt viel kompliziertere Rezepte. So, ich wünschte mir, dass wir dieses Rezept lernen. Dass wir es verinnerlichen, dass wir mit dieser Einstellung zu Gott kommen. Und dann können wir vor Gott stehen und ihm dankbar sein. Dass wir in Demut vor ihm stehen und wissen, was wir vor ihn bringen, ist ihm wichtig. Es ist ihm auch vielleicht deshalb wichtig, weil es uns wichtig genug ist, zu schauen, was wir beten. Nicht mit Oberflächlichkeiten zu ihm zu kommen, wo wir selber nicht sicher sind, ob wir es wollen oder nicht. Ja? Sondern auch, dass wir die Beständigkeit haben, für die Dinge, die wirklich wichtig sind, nicht zu vergessen zu beten. Jeden Tag zu beten. Immer aufs Neue. Nie aufzugeben. Wenn er das Gebet noch nicht erhört hat, dann vielleicht auch deshalb noch nicht. Weil wir nicht beständig genug sind in unserem Gebet. Weil wir mal beten, mal nicht. Mal beten, mal nicht. Mal vergessen wir es. Und wenn wir uns erinnern, beten wir dafür. Und in allen diesen Dingen, dass wir nicht vergessen das eine. Dass wenn wir zu Gott treten, nur um für uns etwas zu tun. Nur um zu bitten, dass er uns etwas gibt, dass er uns in irgendetwas hilft. Aber nicht auch um ihn zu suchen, werden wir nie Frieden haben in der Beziehung zu Gott. Das ist aber das, was er eigentlich will, dass wir Frieden finden mit ihm. Nicht? Dass die Beziehung zu Gott uns zufriedenstellt in unserem Leben. Und dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft, sieht man in der Geschichte, wo Paulus ins Gefängnis kommt. Ja? Ist das nicht höher als alle Vernunft? Dass er immer noch, obwohl die Situation grauslich ist, den Frieden hat und seelisch nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Und wir gehen so leicht in Panik. Ja, irgendein kleines Zeug muss passieren und schon sind wir in Panik. Um Lebenspanik, dass alles, was wir gemacht haben, nichts mehr Sinn hat. Und so läuft die ganze Welt rum. Sollen wir auch so sein? Können wir nicht, dass wir sagen, wir sind Christen, muss doch irgendetwas bedeuten, oder? Woran kann man denn erkennen, dass ich ein Christ bin, wenn doch nicht daran, dass ich Friede habe mit meinem Leben und mit Gott? Und in allen diesen Dingen, wenn wir zu Gott treten und ihm den Glauben geben, ein bisschen nur, kann er Berge versetzen mit den Gebeten, die wir beten, weil sie gemischt werden mit seinem Gebet. Und es gibt nichts, was uns im Weg steht. Es gibt nichts, was dieser Gemeinde im Weg steht. Es gibt nichts, was uns bremst. Nicht die Weltlichkeit der Welt und irgendetwas anders und die Übermacht Satans und was weiß ich. Es gibt gar nichts, was uns stoppen kann. Und der Glaube der Menschen, die an Gott glauben, wird an dieser Stelle entzündet. Und hier in der Offenbarung, an dieser Stelle, beginnt das Ende. Das Ende, das wir allen warten, wie Luther übersetzt. Hier beginnt es. Hier beginnt das Ende der Gnadenzeit. Hier beginnt die Kraft der Heiligen, dass sie gehen und sie werden ein paar Kapitel später angeschaut von Gott und er sagt, ich finde nichts Falsches an ihnen. Das kannst du jetzt nicht. Aber wenn uns der Heilige Geist gegeben wird in dieser Art, dann gibt es nichts, was uns auffällt. Und genauso explosiv, wie das Evangelium um die Welt gezogen ist damals, wird es heute um die Welt ziehen. Und dann wird er kommen und uns heimholen. Dann haben wir einen Platz im Himmel. Und dann sind wir ganz bei ihm. Amen. Dass du für uns im Heiligtum stehst und für uns betest. Und wir bitten dich, Herr, dass wir uns deinem Willen unterwerfen, dass wir jeden Tag dich suchen in unseren Gebeten und auf die richtige Art und Weise zu dir kommen, sodass du uns erhören kannst. Und wir bitten dich, Herr, dass du unsere Gebete mächtig machst vor dir, dass sie Gehör bekommen können und dass dein Geist ausgegossen werden kann über diese Welt. Es ist Zeit, dass du wiederkommst und wir danken dir dafür, Herr, dass du alles das für uns vorbereitet hast. Wir loben dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.